Sehr gut, ist ein bisschen Action reingekommen hier, ne? Bewegung. Ja, Gott scheint ja öfters durch Blitze zu sprechen. Ich musste auch an Martin Luther denken. Martin Luther hat ja auch ein Blitzerlebnis gehabt, wo er dann ins Nachdenken gekommen ist. An dem gleichen Tag, wo auch Benny unterwegs war, habe ich gedacht, musste mich erinnern, dass wir sind unterwegs gewesen im Auto, fühlen uns ja im Auto immer am sichersten, wenn so ein Blitzen ist, ne? Sagt man ja so, oder? Also, und dann habe ich mich an ein Video erinnert, wo halt ein Blitz eingeschlagen ist in so einen Baum. Und irgendwie denke ich so, ach, so ein Blitzeinschlag ist ein bisschen harmlos. Das ist ja so wie wenn ich zwei Kabel zum Beispiel halte und dann nah genug dran halte, gibt es ja so einen Funken. Und dann geht ein Funke von A nach B und das war's dann. Ne? Aber in diesem Video habe ich gesehen, als der Blitz eingeschlagen ist in den Baum, der Baum, der wurde zerfetzt. Da sind die ganzen Äste abgefallen. Der hat gebrannt. Das war ein furchtbarer Knall. Und wenn ich rede mal ein bisschen auch in deine Situation hinein, kam mir gerade vorhin, hast du erzählt das, ja? Der Blitz hätte auch dich treffen können. Aber er schlug woanders ein. Dieser Blitz, der hätte auch uns treffen können. Der Zorn Gottes, und so heißt es in der Bibel auch, dass die Welt im Argen, altes Wort, im Argen, also im Unfrieden mit Gott lebt. Die Welt befindet sich unter dem Zorn Gottes. Und Paulus schreibt auch, wie wir früher auch unter dem Zorn Gottes waren. Aber wir wurden aus dem Zorn Gottes herausgekauft, weil Jesus selbst wie so ein Blitzableiter oder wie so ein Baum, in dem der Blitz eingeschlagen hat, den ganzen Zorn Gottes auf sich genommen hat. Ich habe mal in einer Predigt gehört, ich habe es auch schon hier mal erwähnt. Und es hieß dann, als Jesus im Garten Gethsemane war, sagte er, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und viele Mal habe ich auch nachgedacht, was ist das für ein Kelch? Und dann hieß es, dieser Kelch ist der Kelch des Zornes Gottes. Und es heißt dann auch, Jesus nahm diesen Kelch und er betete sogar. Er betete dreimal, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du. Und Jesus, der selbst gesagt hat, habt keine Angst vor denen, die euren Leib töten können, die euren Körper zerstören können. Habt Angst vor dem, der eure Seele in der Hölle verderben oder in die Hölle schmeißen kann. Und er selbst als wahrhaftiges Vorbild lebte uns Furcht vor. Furcht vor dem Zorn Gottes. Jesus trank den Zorn Gottes und nahm diesen Kelch und trank ihn komplett aus. Komplett aus. Jesus nahm diesen Zorn auf sich. Und von diesem Tag an, jeder Mensch, der sich im Glauben Jesus zugewandt hat, ist nicht mehr unter diesem Zorn Gottes. Es ist kein Zorn mehr übrig geblieben für den, der glaubt. Für den, der diese Gnade angenommen hat. Der diese Liebe angenommen hat. Der sich unter das Kreuz Jesu gestellt hat, unter sein Blut gestellt hat. Für den gibt es keinen Zorn Gottes mehr. Denn Jesus hat deinen Zorn, der auf dir war, komplett ausgetrunken. Der auf mir war, hat er komplett ausgetrunken. Wir wurden gerecht gemacht aufgrund seiner Taten allein, aufgrund dessen, was er für uns am Kreuz gemacht hat. Und deshalb sind wir hier, deshalb sind wir dankbar, deshalb sind wir fröhlich, deshalb loben wir unseren Gott für das, was er in unserem Leben getan hat, dass er uns erlöst hat vor diesem heftigen, kräftigen Blitzschlag, der alles zerstört. Zu Beginn meiner Predigt möchte ich gerne mit uns zusammen beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute hier in diesem Raum sein dürfen, mit dir zusammen. Danke, Herr, dass du gegenwärtig bist. Wie wir es heute auch gelesen haben, ob wir es spüren oder nicht spüren, du bist da. Wir stehen hier durch den Glauben, wir sitzen hier durch den Glauben, Herr. Und wir rechnen heute mit deinem Wirken. So bitte ich dich vom ganzen Herzen, dass du unseren Geist öffnest für deinen Geist und in unser Leben heute hineinsprichst. Im Namen Jesu. Amen. Wir lesen heute weiter in Apostelgeschichte, Kapitel 11. Es wiederholt sich alles hier, deshalb werde ich das gleich durchlesen und dann ein bisschen was dazu sagen und das Ganze dann als Sprungbrett benutzen, um mein Thema nochmal zu durchsprechen, zu beleuchten. Wir haben ja auch schon ungefähr, wir waren damals noch, also ungefähr zwei Predigten über dieses Thema gehört und hier wiederholt sich eigentlich so einiges nochmal. Das hören wir uns nochmal an. Apostelgeschichte, Kapitel 11, ab Vers 1. Die Apostel und die Brüder in Judäa hörten bald davon, dass auch die Nichtjuden Gottes Botschaft angenommen hatten. Vielleicht zur Erinnerung, ihr könnt euch erinnern, ja? Das letzte Mal, was wir gelesen haben, war ja, der Petrus hat ja eine Vision gehabt. Da kam ja dieses dieses Tuch runter mit den unreinen Tieren. Gott sprach zu ihm, iss. Er sagte, was? Ich habe noch nie was Unreines gegessen. Wie kannst du es von mir verlangen? Und dann sagte Gott, iss. Das Ganze dreimal und dann sagt Gott zu ihm, was ich als für rein erkläre, erklärst du nicht für unrein. Wer bist du eigentlich, Petrus? Ja, und dann standen schon Männer vor der Tür, und das lesen wir auch gleich hier, und die haben Petrus abgeholt. Und dann war das sozusagen der Türöffner, damit das Evangelium zu den Nichtchristen geht. Zu den Heiden geht, zu den Nichtjuden geht. Genau, ab Vers 1 noch einmal. Die Apostel und die Brüder in Judäa hörten bald davon, dass auch die Nichtjuden Gottes Botschaft angenommen hatten. Als dann Petrus nach Jerusalem kam, stritten die Verfechter der Beschneidung mit ihm. Du bist bei unbeschnittenen Leuten eingekehrt und hast sogar mit ihnen gegessen, hielten sie ihm vor. Da setzte Petrus ihn der Reihe nach auseinander und erklärte: Ich war in der Stadt Joppe und betete gerade, da hatte ich eine Vision. Ich sah etwas wie ein großes leinenes Tuch, das an seinen vier Zipfen gehalten und vom Himmel zu mir herabgelassen wurde. Gespannt sah ich hinein und erblickte alle möglichen Vierfüßler, Wildtiere, Kriechtiere und Vögel. Dann hörte ich eine Stimme zu mir sagen: Los, Petrus, schlachte und iss. Auf keinen Fall, Herr, er widersprach. Sagte ich, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung: Was Gott für rein erklärt hat, halte du nicht für unrein. Das alles geschah dreimal, dann wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. In diesem Augenblick kamen drei Männer vor das Haus, in dem ich wohnte. Sie waren von Caesarea aus zu mir geschickt worden. Der Geist Gottes sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen. Auch diese sechs Brüder hier kamen mit, und so kehrten wir in das Haus des Mannes ein, der nach mir geschickt hatte. Er erzählte uns, dass er gesehen habe, wie ein Engel in sein Haus kam und sagte: Schicke nach Joppe und lass einen Simon holen, der Petrus genannt wird. Er wird euch eine Botschaft übermitteln, die dir und allen anderen in deinem Haus die Rettung bringt. Ich hätte kaum mit der Rede begonnen, da kam der Heilige Geist auf sie, genauso wie damals am Anfang auf uns. Mir fiel gleich das Wort an, das der Herr sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Gott hat ihnen also die gleiche Gabe wie auch uns, die an Jesus, den Herrn und Messias, glauben, gegeben. Wer bin ich, dass ich es mir hätte erlauben dürfen, Gott im Wege zu stehen? Als sie das gehört hatten, beruhigten sie sich, sie priesen Gott und sagten: Gott hat also auch den Nichtjuden die Umkehr zum Leben ermöglicht. Hier heißt es in dem Vers 12, der Geist Gottes sagte mir. Der Geist Gottes sagte mir, und das ist das, was wir sehr, sehr, sehr oft auch in der Apostelgeschichte lesen: der Geist Gottes sprach, der Geist Gottes sagte mir. Es gibt in der Bibel, es gibt zwei Arten von dem Wort Gottes. Es gibt einmal das Logos, das wir in der Bibel lesen, das ist der Ratschluss, der Wille Gottes von A bis Z, von angefangen von 1. Buch Mose bis Offenbarung. Jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen, lesen wir Logos, wir lesen das Wort, wir lesen den Willen Gottes. Das, was Gott geplant hat, seine Verwaltung, seine Beschlüsse, sein Errettungsweg und so weiter und so fort. Also generelles Wort Gottes, das ist das Logos. Aber es gibt ein anderes Wort im Altgriechischen, welches auch für das Wort Gottes steht, und das ist das Wort Rema. Rema. Und das Wort zum Beispiel, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen und jedes Mal, wenn Jesus sich mit seinen Jüngern unterhalten hat oder zu dem Volk gesprochen hat, dann war es das Rema, das er gesprochen hat. Es war vermischt mit dem Logos, aber es war das Wort gerade jetzt für die Menschen, für diesen Moment war es für sie gedacht. Genau, viele Menschen leben aber nur mit dem Logos. Was wir in unserem Leben brauchen, wir brauchen auch das Rema. Wir brauchen das persönliche Wort Gottes in unserem Leben. Zum Beispiel, wenn wir die Bibel lesen und uns mit der Bibel beschäftigen, dann kann es plötzlich passieren, dass du eine Sache hörst oder eine Sache liest und Gott zu dir ganz persönlich spricht und du empfängst gerade das Rema. Dieses Rema ist mega wichtig in unserem Leben. Wenn wir das Rema nicht haben, haben wir keine wahre Führung Gottes in unserem Leben. Gott kann auch anders sprechen, Gott kann durch eine Stimme reden, er kann durch Gedanken reden, er kann durch Gefühle reden, er kann durch Blitze reden, er kann durch Natur reden, aber du bekommst das Rema, die Führung Gottes in deinem Leben. Und für dieses Rema können wir auch aktiv beten, dass Gott in unserem Leben spricht und dass er in unser Leben hineinwirkt. Als ich ein junger Christ war, habe ich immer wieder gehört von Menschen, die, da hat Gott zu denen das oder dies oder jenes gesagt, und ich habe mich immer gefragt: Gott, wo ist eigentlich deine Stimme in meinem Leben? Wo redest du bei mir in meinem Leben hinein? Ich war eifersüchtig, ich war neidisch auf die, die es so klar gehört haben. Kann man das so klar hören? Ich weiß so, ich öffnete die Schrift und las, wie die Jünger Jesus nachfolgten, wie sie auf ihn hörten, später auch, was die in der Apostelgeschichte alles getan haben. Und ich fragte mich, obwohl ich schon ein gläubiger Christ war, obwohl ich Jesus angenommen habe, schon eine Bekehrung erlebt hatte, fragte ich mich, ist es möglich, heute auch noch so zu leben? Ist es noch möglich, dass man sowas liest, wie zum Beispiel, der Geist Gottes sagte mir? Und wisst ihr was? Für mich in meinem Leben damals war es nicht möglich. Und mein Erleben war es eigentlich auch so, zum Großteil. Ich habe einen Moment gehabt bei meiner Bekehrung, da habe ich Gott erlebt, aber daraufhin war ich immer noch irgendwie, habe es noch nicht für mich entdeckt gehabt, dass Gott in mein Leben hineinspricht und mich führt. Ich musste mich diesem Punkt noch mehr öffnen. Ich musste diesen Punkt bewusster wahrnehmen. Ich habe angefangen, dafür zu beten. Ich habe gebetet, Herr, sprich in mein Leben hinein. Ich will deine Stimme hören. Ich will dich erkennen. Wisst ihr, wie notwendig es ist, das Rema zu empfangen? Es ist so wichtig, wenn zum Beispiel man hier vorne steht und predigt. Du musst das Rema weitergeben. Das Wort Gottes, das Logos, aber auch das Rema. Wir müssen empfänglich werden für das Reden Gottes, damit wir das Rema in unserem Leben empfangen und hören können. Wenn man ein persönliches Gespräch hat mit einem Menschen, der Schwierigkeiten, Probleme hat, ein seelsorgerliches Gespräch, du brauchst das Rema. Ey, du kannst 10 Millionen Dinge sagen und alles war vielleicht nur ein schöner Versuch, Trost zuzusprechen. Aber wenn du Rema empfängst in dem Moment, wenn du plötzlich auf die innere Stimme Gottes hörst, wenn du innehältst, bevor du anfängst zu reden, sagst Gott, was soll ich sagen? Wie ich es auch vor kurzem auch erlebt habe bei einem Versöhnungsgespräch oder einem Streitgespräch, da waren zwei Parteien, die haben sich gestritten und man hat mich eingeladen, das zu vermitteln. Und ich dachte so, als das Gespräch dann gelaufen ist, dachte so, wer bin ich überhaupt? Was mache ich überhaupt? Was kann ich jetzt mit all meiner Weisheit, die ich in meinem Leben erlangt habe, Kluges sagen, damit hier eine Versöhnung entsteht? Und so wurde ich sehr unsicher. Und dann habe ich angefangen zu beten, Herr, schenke mir doch dein Wort. Ich hörte zu. Der Konflikt baute sich wieder auf von neuem. Dort dachte ich, oh meine Güte, das wird gleich richtig eskalieren. Und dann plötzlich war mein Moment da. Ich habe das Gefühl gehabt, der Herr hat gesprochen. Ich öffnete meinen Mund mit dem Glauben, sagte, Herr, du wirst führen, du wirst leiten. Und dann redete ich. Und plötzlich legte sich der Konflikt durch einen kleinen, sündhaften Menschen wie mich. Warum? Was ist da passiert? Und dann sagte mir die Frau dann, die auch in diesem Konflikt mit dabei war, sagte mir dann via WhatsApp-Nachricht, hat sie bedankt, dass ich da war und sagte, boah, Michael, als du gesprochen hast, habe ich das Gefühl gehabt, Gott hat direkt durch dich geredet. Das habe ich ganz selten erlebt. Ich war natürlich zu Tränen gerührt, als ich das gehört habe. Ich dachte, ich, kleiner Wurm, wurde von Gott gebraucht und da kam seine Stimme heraus und stiftete Frieden. Wir müssen lernen, auf diesen Geist Gottes zu hören. Diesen Geist Gottes kann man sehr leicht überhören. Diesen Geist Gottes kann man sehr einfach ignorieren. Diesen Geist Gottes kann man auch dämpfen. Das kann sein, dass du den Geist Gottes empfangen hast, aber weil du glaubst, dass es bei dir nicht möglich ist, wirst du es nie zu dem Punkt kommen, wo du Gottes Stimme wahrnimmst. Das heißt, die erste Voraussetzung, dass wir auf den Geist Gottes hören können, ist, dass wir glauben. Und wenn wir in Galaterbrief lesen, da heißt es Folgendes. Ich lese vor aus Galater Kapitel 3, ab Vers 1. Da heißt es, ihr törichten ihr Wort ist da dumm oder unverständige oder unweise im Alltag. Euch wurde Jesus Christus doch als gekreuzigt vor Augen gemalt. Und hier stellt er eine Frage. Nur das eine will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt? Wie habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Wie habt ihr Gott selbst in eurem Herzen empfangen? Wie ist es dazu gekommen? Habt ihr jeden Tag fromm irgendwelche Aktivitäten gemacht, alle 10 Gebote gehalten, alle 613 Gebote gehalten und dann hat Gott euren Zustand gesehen und gesehen, wie sehr euch abmüht und dann hat Gott euch seinen Geist gegeben. War es so? Habt ihr euch das verdient, erarbeitet? Wie hat das bei euch eigentlich angefangen? Und erinnert euch an den Anfang. Und dann sagt er, war das nicht so, als ihr von Jesus gehört habt, als ihr das Evangelium gehört habt, als ihr von der rettenden Liebe gehört habt und sie angenommen habt, plötzlich grundlos habt ihr den Geist Gottes in eurem Leben empfangen. Also eine Bedingung ist es, an Jesus, er hat den Heil, wer an Jesus glaubt, wen als sein Erretter und Messias und Erlöser angenommen hat, er hat den Heiligen Geist in sich selbst empfangen. Erste Johannesbrief sagt, wir können testen, wir können prüfen, woher wissen wir, dass wir den Heiligen Geist Gottes haben. Wenn wir erkannt haben, dass Jesus der Erretter, der Messias, der Erlöser ist und wir ihn angenommen haben, so haben wir den Geist Gottes in uns. Denn diese Geschichte kann nur der Geist Gottes in deinem Herzen offenbaren. Das heißt, da hat Gott schon in dein Leben hineingeredet. Er schreibt hier weiter und sagt, begreift ihr das nicht, wollt ihr wirklich in eigener Kraft zu Ende bringen? In eigener Kraft zu Ende bringen, was ihr im Geist angefangen habt. Das heißt, ich kann im Geist anfangen, und das ist keine Konstante, sehr erschreckend hier an dem Punkt. Es ist nicht ein Selbstläufer, der immer funktioniert, sondern ich kann im Geist anfangen und dann dadurch, dass ich versuche, in eigener Kraft, andere Übersetzungen sagen, im Fleisch, durch das Fleisch, durch die eigene Anstrengung, durch die Kraft unterdrücke ich das Wirken des Heiligen Geistes. Ich kann Gottes Geist dämpfen, dadurch, dass ich aus eigener Kraft versuche, etwas zu leisten und zu machen. Und dann sagt ihr hier weiter, habt ihr so große Dinge vergeblich erfahren, was wirklich vergeblich war? Gab Gott euch denn seinen Geist und wirkte sogar Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz befolgt? Also wir haben eine Situation in der Gemeinde, wir haben ein Problem, du hast vielleicht ein Problem in deinem Leben, eine große Schwierigkeit, und dann kommt dieser Gedanke, der kommt bei uns sehr schnell auf. Der Gedanke ist der, Gott, warum erhörst du mich nicht? Ich habe dieses Problem in meinem Leben, ich brauche deinen Eingriff in mein Leben. Und dann denken wir plötzlich, wenn ich jetzt anfange, aktiver und frommer zu leben, wenn ich anfange zu beten, wenn ich anfange, mehr Bibel zu lesen, wenn ich anfange, regelmäßiger in Gottesdienst zu gehen, wenn ich anfange, 10.000 Euro zu spenden, so wie es auch viele Prediger ausnutzen, in der heutigen Zeit auch. Du wirst ein Wunder bekommen, wenn du reichlich gibst. Und er fragt hier, wie sind diese Wunder in deinem Leben passiert? War das durch das Einhalten des Gesetzes oder weil ihr einfach grundlos durch die Liebe Gottes geliebt worden seid? Ihr habt Jesus gehört, ihr habt an ihn geglaubt und dann habt ihr angefangen, Wunderwerke unter euch zu erfahren. Deshalb, was ist unsere Aufgabe in der Gemeinde? Unsere Aufgabe in der Gemeinde ist es, sich für den Geist Gottes zu öffnen, auf seine Stimme zu hören. Und dann wird er Jesus groß machen. Je größer er in unserem Leben ist, je mehr wir das Erlösungserrettungswerk verstanden haben, je mehr wir erkannt haben, dass es ein Geschenk ist, eine Gnade ist, umso mehr kann der Geist Gottes durch uns fließen, wenn wir im Glauben darauf bauen. Also Glaube ist eine wichtige Voraussetzung, nicht eigene Anstrengung. Und das war bei mir auch in meinem Leben. Ich habe immer gedacht, ich muss sehr fromm sein ganz am Anfang. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich bin jeden Tag mit dem Druck aufgestanden, in der Mission besonders, jeden Tag. Und ich muss heute meinen Tag geistlich leben. Und wisst ihr was? Und dann habe ich versucht, dieses Leben des Neuen Testamentes, das Leben voll Heiligen Geistes, das Leben nach der Liebe, wo du sogar Feinde liebst und wo diese ganzen Dinge passieren, Menschen errettet werden, Gemeinde aufgebaut werden. Ich habe mich jeden Tag, habe ich durch eigenen Krampf, habe ich versucht, das in meinem Leben zu bewirken. Das passiert so leicht. Wir denken, wenn wir frommer werden, dann wird das plötzlich passieren. Und eines Tages bei der Geburt meines Sohnes, dann habe ich gedacht, Gott, warum ist das alles so kompliziert? Ich bin unwürdig kompliziert. Ach ja, ich bin ja unwürdig, habe ich gedacht. Ich bin unwürdig, deshalb ist alles so schwer und so kompliziert. Ich habe es nicht verdient. Das steckt so tief in uns drin. Liebe Gemeinde, du hast den vollen Zugang zu dem Vater. Du hast den vollen Zugang zu dem Heiligen Geist, weil du an Jesus glaubst, weil du an sein Errettungswerk glaubst. Deshalb kann der Geist Gottes in dir wohnen und in dir wirken. Es ist nicht dein Verdienst, es ist nicht mein Verdienst, sondern es ist das der Verdienst Jesu Christi in deinem Leben. Grundlos. Ich bin unwürdig. Meine Bekehrung war genau so. Überlegt euch mal, ich habe mir Mühe gegeben. Das heißt, ich soll es mir überlegen. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe gebetet jeden Abend, lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Amen. Das Gebet meiner Oma, das sie mich gelehrt hat. Jeden Abend, jeden Tag bin ich aufgestanden, habe mir Mühe gegeben, meinen Bruder zu lieben, ein toller Mensch zu sein, freundlich zu sein und so weiter und so fort. Jeden Abend stand ich wieder da und Gott, bitte vergib mir. Du siehst, wie ich heute gesündigt habe und so weiter und so fort. Und obwohl ich das alles gemacht habe, diese Frömmigkeitssachen, Gottes Geist war nicht da. Er hat nicht mein Leben gewirkt. Und erst an diesem einen Abend, wo ich plötzlich erkannt habe, Jesus ist für mich gestorben, er ist dieser Blitzableiter, der den Zorn Gottes auf sich genommen hat, damit ich leben kann, plötzlich empfing ich den Heiligen Geist, empfing ich diese Freude, der Heilige Geist fiel auf mich in meinem Zimmer. Ich wusste nicht mal, dass es der Heilige Geist war. Und von dem Zeitpunkt an fing das Wirken Gottes in meinem Leben an. Gott öffnete die Tür langsam, mehr und mehr und mehr. Und ich wurde fähig gemacht von Gott, von dem Geist Gottes, seine Stimme zu hören. Und als ich dann in Finnland unterwegs war, habe ich mich dann auch immer gefragt, boah Gott, warum ist das Leben so hart mit dir? Ey, du strengst dich so an die ganze Zeit und wo ist deine Stimme? Wo sind die Wunder? Wo sind die Zeichen? Wo ist es eigentlich alles, was in der Schrift drin steht? Und dann habe ich ein kleines Büchlein in die Hand gedrückt bekommen. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber der Titel war Leben nach dem Heiligen Geist. Wie lebe ich nach dem Heiligen Geist? Das war immer meine Frage. Wie lebe ich nach dem Heiligen Geist? Und er sagt, das ist ganz einfach. In meinem Kopf war es aber mega kompliziert. Ich muss mein Kreuz auf mich nehmen, ich muss mich verleugnen, ich muss jeden Tag selbstlos sein und so weiter und so fort. Und im Gegenteil, ich habe mir diese ganze Mühe gegeben, wo war die Kraft Gottes? Und dann sagte dieser Mann in diesem Buch, was auch hier schon in Galater drin steht, die Bedingung, dass Gott durch dich wirken kann, ist, dass du heute aufstehst und du glaubst und rechnest mit dem Wirken Gottes. Das ist die erste Bedingung, dass Gott durch dich wirken kann, dass du seine Stimme hören kannst. Wenn wir in unsere Gebetszeiten, stille Zeiten gehen, rechnen wir mit dem Wirken Gottes. Glauben wir überhaupt, dass er mit seinem Geist heute zu mir reden wird oder nicht? Glauben wir, wenn wir heute auf die Arbeit gehen, glauben wir, dass heute, wenn ich wieder in unmögliche Situationen komme, dass Gottes Geist wirken wird und ich mit diesem unmöglichen Kollegen plötzlich irgendwie eine größere Liebe haben werde? Oder strengen wir uns aus eigener Kraft an? Das ist ein großer Unterschied. Und ich habe ganz oft gemerkt, in Situationen, wo ich dann plötzlich aufgegeben habe und gesagt, Gott, weißt du was, wenn du mir jetzt nicht hilfst. Und genau in diesem Moment, als ich dann aufgegeben hatte, hat er mir geholfen. Plötzlich war seine Gegenwart da, plötzlich war diese Liebe da, plötzlich war diese Kraft da. Und ich habe es nicht verstanden, mein Gehirn hat es nicht verstanden. Ich sagte, Gott, ich gebe doch jetzt auf, warum fängst du plötzlich jetzt an zu wirken? Und Gott sagt zu mir, Michael, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, bis du endlich aufgibst. Und ich war so oft wie ein Galater. Ich habe so oft im Geist angefangen. Durch Gottesdienste wurde ich ermutigt, aufgebaut. Und dann habe ich aus eigener Kraft, eigenem Fleisch versucht, das Ganze zu vollenden. Unterdrückt, dämpft, so heißt es hier in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, unterdrückt, dämpft, löscht sogar nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Unterdrückt, unterdrücken, dämpfen, löschen. Ich kann durch meine eigene Anstrengung den Geist Gottes dämpfen, löschen. Aber es gibt noch eine andere Sache, die ich tun kann. Wenn wir in 2. Timotheus Vers 1, 5 bis 7 lesen, da habe ich mir hier reingeschrieben, Furcht blockiert die Gabe Gottes in dir. Hier heißt es in 2. Timotheus 1, ab Vers 5, ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen, den Glauben, der zuerst deine Großmutter Louis und deine Mutter Eunike erfüllte und der nun auch, da bin ich ganz sicher, dein Leben bestimmt. Und jetzt sagt er hier zu Timotheus, der Paulus, darum erinnere ich dich an die Gabe Gottes. Ich erinnere dich an die Gabe Gottes, die du empfangen hast, als ich dir die Hände auflegte. Entfache sie neu. Wir bekommen die Gabe des Heiligen Geistes. Wir bekommen Gaben. So heißt es in der Schrift. Jeder hat unterschiedliche Gaben bekommen. Aber es ist möglich für mich, dass ich eine Gabe brach liegen lasse. Und dass ich diese Gabe nicht benutze. Und Paulus muss den jungen Timotheus hier ermutigen, sagen, entfache diese Gabe neu, die du empfangen hast. Wenn wir Matthäus Evangelium lesen, da heißt es, da gibt es diese Geschichte über die Talente. Da wird das Reich Gottes verglichen mit einem Hausherrn, Businessman, wie auch immer, der sehr reich war. Und er ging los und er gibt seinem ersten Diener, da gab er 5 Talente. Also so eine Goldeinheit, damalige Goldeinheit. Dem anderen gab er 2 Talente und dem letzten gab er 1 Talent. Und dann heißt es dort, nach ihrer Fähigkeit hat er jedem Einzelnen gegeben. Das heißt, der 5 hatte, hat auch eine starke Kapazität gehabt, diese 5 Talente zu benutzen. Und dann ging dieser Businessmann in die Ferne und sagte, ihr sollt damit Handel treiben, ihr sollt damit umgehen. Benutzt diese Gaben, benutzt diese Talente. Was hat Jesus gemacht? Jesus ist in den Himmel gegangen, was hat er uns gegeben? Seinen Heiligen Geist gegeben, der in uns wirkt, der in uns redet, der uns begabt und befähigt. Aber ich kann diesen Geist nehmen und ich kann diesen Geist dämpfen. Der Letzte, der das eine Talent bekommen hat, nach seiner Fähigkeit, was tat er? Er sagte, Gott, ich weiß, dass du ein Gott bist, oder dass du ein Hausherr bist, der da erntet, wo er nicht gesät hat. Und dann nahm er dieses eine Talent, diese Gabe Gottes, die er bekommen hat, nahm und vergrub dieses Talent in der Erde. Er beschäftigte sich damit nicht mehr, sondern er hat es einfach nur in den Boden gelegt und vergraben. Und daraufhin wird Gott oder der Hausherr zornig mit ihm. Du fauler und untreuer Knecht. Du, der dich ausredest, du, der Entschuldigungen erfunden hat, der einfach die Gabe, die ich dir geschenkt habe, vergraben hat. Er wurde zur Rechenschaft gefordert. Er musste sich rechtfertigen. Und bei den anderen heißt es dann, bei den Fünfen heißt es dann, sobald er, der Erste, der die 5 Talente hatte, sobald er diese Gabe erhalten hat, sogleich heißt es in der Schrift, sogleich ging er hin und trieb Handel mit diesen Talenten und vermehrte das Ganze und machte daraus doppelt so viel. Genau auch der Gleiche, der mit der 2 Talente gehabt, er hat nicht so viele bekommen wie der 5 Talente hatte, aber er war mit diesen 2 Talenten genauso treu wie der mit den 5 Talenten. Und dann sagte Gott, du guter und treuer Knecht, du hast es gut gemacht, richtig gemacht. Was machte der nochmal mit dem einen Talent? Er vergrub dieses Talent. Und dann sagte Gott zu ihm, hättest du es wenigstens zu den Geldwechslern gebracht, zu der Bank gebracht. Also benutze diese Gabe irgendwie. Das ist eine Herausforderung Gottes in deinem Leben. Vergrabe diese Gabe nicht, sondern im Gegenteil, suche bewusst, wie du diese Gabe benutzen kannst. Auch wenn du nur ein Talent bekommen hast und sagst, ach okay, ich habe ein Talent bekommen, dann geh wenigstens hin. Und ich habe oft überlegt, was heißt das denn hier, meine Gabe zu den Wechseln zu bringen? Wie mache ich das? Ganz gezielt. Er musste sich nur ein bisschen Gedanken machen. Nur ein bisschen Gedanken machen. Wie benutze ich diese Gabe, die ich bekommen habe? Und dann, okay, alles klar, ich gehe mal zu den Wechseln, gebe es dir mal und die sollen das machen. Die sollen damit umgehen. Wisst ihr was, wer diese Wechsler sind? In meinen Augen, das ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde. Stell dich in der Gemeinde zur Verfügung. Wenn du keine Ahnung hast, was du mit deinen Gaben anfangen sollst, ja, dann komm in die Gemeinde. Und die Gemeinde wird dir schon schnell Aufgaben verteilen, die du dann tun kannst. Du kannst dich ausprobieren und testen, dann wirst du feststellen, dass meine Gabe ist, die ich benutzen kann. Und auch wenn es minimal ist, Jesus hat gesagt, wenn wir nur einen Becher geben, dann wird es uns reichlich belohnt werden. Benutze die Gabe, die du hast. Entfache diese Gabe in dir, entfache sie neu in dir, so heißt es hier in Timotheus. Und dann sagt er hier in Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Ich dachte, warum hat er das gesagt? Sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Timotheus war wahrscheinlich ein Hirte, es war ein unsicherer Mensch. Er hat auch ein bisschen Probleme mit seinem Magen gehabt. Kennt ihr das, wenn man sich viel Sorgen macht, dann hat man Probleme manchmal mit seinem Magen, dann sollte er Wein dazu trinken und so, mit Wasser vermengt. Und der Timotheus hat eine Tendenz zu Furcht gehabt. Und diese Furcht kann auch die Gabe in uns blockieren. Und dann heißt es hier in der Schrift, entfache sie neu in dir. Und dann sagt der Paulus nochmal zu Timotheus, in 1. Timotheus 4, Vers 14 sagt er, lass die Gabe nicht ungenutzt, die Gott dir aufgrund eines prophetischen Wortes und durch Handauflegung der Ältesten geschenkt hat. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die in dir ist. Er ermutigt den Timotheus, benutze das, was du von Gott empfangen hast. Dieser Heilige Geist ist das Wichtigste in unserem Leben. Dadurch alleine können wir ein Christleben führen, welches in der Schrift geschrieben steht. Aus eigener Kraft ist es unmöglich, Jesus nachzufolgen. Aus eigener Kraft ist es unmöglich, ein heiliges Leben zu leben. Wieder in Galater 5, Vers 16 heißt es, ich will damit nur sagen, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen. Lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen. Ältere Übersetzungen sagen, wandelt im Geist Gottes. Dann heißt es, dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Das heißt, wir machen wie das oft, wir sagen, weißt du was, ich möchte ein frommeres Leben führen, jetzt möchte ich nicht mehr so viel Fernsehen gucken, nicht so viel Netflix konsumieren, nicht so viel am Smartphone sitzen, ich gebe mir Gebote, ich sage, nein, das darf ich nicht, nein, das darf ich nicht, nein, das darf ich nicht, ich darf nicht sündigen, ich darf nicht das, ich darf nicht dies machen. Und wisst ihr was, das ist kein siegreiches Leben, du wirst keinen Erfolg damit haben in deinem Leben. Du wirst nicht über deine Begierde herrschen. Du wirst nicht über dein Fleisch herrschen. Das wird dir nicht gelingen. Dieses fromme Vorhaben ist nichtig. Aber hier sagt Paulus, wenn wir uns durch den Geist Gottes bestimmen lassen, wenn wir uns durch den Geist Gottes leiten lassen, so werden wir Sieg haben in unserem Leben. Sieg haben über unsere fleischlichen Begierden. Sieg haben über unsere sündhafte Natur, indem wir nach dem Heiligen Geist leben. Du kannst den ganzen Tag die Bibel lesen und trotzdem wirst du keinen Sieg haben in deinem Leben. Sondern erst, wenn du dich öffnest und sagst, Gott, weißt du was, hier bin ich, ich öffne mich für deinen Heiligen Geist. Dann wirst du anfangen, Siegeserfahrungen in dein Leben zu machen, wo du nicht mehr du beherrscht wirst von deinen Begierden, deinem Fleisch und wo du herrschen kannst über deine Begierden. Also, Gottes Geist ist das, was Apostelgeschichte durchdrängt. Gottes Geist sollte auch unser Leben durchtränken. Und wir merken auch, wenn wir Apostelgeschichte Kapitel 11 lesen, wo wirkt denn der Geist Gottes? Wo wirkt der Geist Gottes? Er wirkt bei den suchenden Menschen, bei den offenen Menschen. Petrus zieht sich zurück, Petrus betet. Petrus hat Gemeinschaft mit Gott. Und in diesem Moment, wo er offen ist, wo er suchend ist, da wirkt Gott in das Leben hinein. Ganz interessant bei diesem Hauptmann, der hat ja auch gesucht, der hat auch gebetet, aber Gott sprach zu ihm nicht durch den Heiligen Geist. Ganz interessant, sondern Gott sprach zu ihm durch einen Engel. Weil er hat den Heiligen Geist noch nicht gehabt. Er redete zu ihm von außen, von außen hinein in sein Leben, durch einen Engel. Und dann, da musst ihr auch drüber nachdenken, liebe Gemeinde, warum hat der Engel denn nicht das Evangelium erzählt, oder? Der hat doch alles drauf gehabt, der hat doch alles gewusst. Der Engel hätte sich neben Cornelius setzen können, sagen, Cornelius, setz dich hin. Und dann erzählt ihm alles, was Jesus getan hat, wie Jesus für ihn gestorben ist und so weiter und so fort. Nein, er tat nicht so. Sondern er sagte, geh und hol diesen Petrus. Hol diesen Mann aus Israel. Hol diesen Mann zu dir. Und die mussten in der ganzen Zeit, obwohl sie so bereit waren, warten, bis dieser Petrus einen ganzen Prozess durchläuft, bis er dann dahin geht und so weiter. Und dann, während er redete, fiel der Heilige Geist auf sie. Nicht durch den Engel fiel der Heilige Geist auf sie, sondern durch die Menschen Petrus, durch einen offen suchenden Menschen, wurden andere Menschen errettet. Sie empfingen den Heiligen Geist. Und das war für mich ein starkes Reden auch in dieser Geschichte hier. Gott möchte durch dich arbeiten. Er möchte durch die Gabe in dir, durch den Geist Gottes in dir, möchte er wirken. Er hätte auch einen Engel benutzen können, aber nein, er wartet auf dich, bis du dich öffnest, damit durch dich Gottes Geist wirken kann. Wie oft haben wir bei uns, wir haben letzten Donnerstag ja auch wieder ein paar Menschen bei uns als Gemeindemitglieder aufgenommen und dann war diese Frage, ja, was ist bei uns an der Gemeinde so toll? Und keiner hat gesagt, also die Predigt, ne, die hier gehalten werden, die sind so super. Deshalb bin ich in der Gemeinde geblieben. Kritik. An mir. Sondern es heißt, ja, als ich hier reingekommen bin, waren die Menschen so freundlich und offen und haben uns mit der Gastfreundschaft empfangen. Die Gabe der Gastfreundschaft ist durch uns durchgekommen, als Gemeinde. Das hat Menschenherzen bewegt und die haben gesagt, ey, hier ist es so schön, deshalb möchte ich bleiben. Wort, ja, okay, das ist nebensächlich. Das hier hat mein Herz beeindruckt. Jede Gabe, die wir haben, das daran glaube ich, das heißt die Gabe der Administration, die Gabe der Gastfreundschaft, die Gabe, egal was es ist, jede Gabe in der Schrift hat auch einen evangelistischen Charakter, immer. Die Hirtengabe, die Gabe der Lehre, egal welche Gabe, die Gabe des Erbauung des Leibes, Erbauung der Gemeinde, aber auch eine evangelistische Begabung, die da drin steckt. Und diese Gabe kann nur rauskommen, wenn du nicht mehr durch Furcht diese Gabe unterdrückst, wenn du dich nicht mehr zurückhältst, wenn du anfängst, mutig zu sehen, wirst du anfangen zu ernten. In dem Geist. Deshalb in dem heutigen Gottesdienst möchte ich uns fragen, werden wir von dem Geist Gottes bestimmt? Wir sehen hier in Apostelgeschichte 11 auch, dass ein Konflikt entstanden ist. Die Menschen haben sich gestritten. Die haben ein Unheil gehabt, weil der Petrus etwas tat, was nicht nach ihren Erwartungen lief. Sie durften mit keinen Heiden Gemeinschaft haben. Sie durften nicht mit Ungläubigen, mit Unbeschnittenen, so heißt es sogar. Ja, man hat es da unten festgemacht, ob ich mit dem Gemeinschaft haben kann oder nicht. Und sie durften nicht essen mit denen, sie durften keine Zeit mit denen verbringen. Das war gegen die damalige jüdische Moral. Aber der Geist Gottes, und nur wenn wir auf den Geist Gottes hören, der führt uns dann auf Wege, die gegen unsere eigene Erwartung sind. Und auch Gott hat eigentlich auch diesen Streit verursacht durch einen Mann, der auf den Geist Gottes gehört hat. Überlegt euch mal, warum hat Gott nicht zeitgleich allen anderen Menschen in Israel sich auch offenbart und gesagt, ey, ich habe den Petrus beauftragt, der wird jetzt zu den Heiden gehen. Also alles klar, okay. Nein, sondern nur Petrus alleine hat diese Offenbarung. Petrus alleine geht dahin. Das heißt, durch einen Mann, der bereit ist, auf die Stimme Gottes zu hören, öffnet Gott eine Tür. Und dieser Streit verläuft hier sehr gut. Ich wünsche mir, dass alle unsere Streite in der Gemeinde so verlaufen. Wir haben einen Streit und plötzlich erzählt jemand, wie der Geist Gottes gewirkt hat. Und alle hören zu und dann sagen die alle, ja, wenn der Geist Gottes so wirkt, dann ist es doch so schön. Dann folgen wir dem Ganzen. Sind wir als Gemeinde offen für den Geist Gottes, für sein Leiten? Wenn wir Dinge entscheiden, sei es in den Leitungskreisen, als Älteste, als Teamleiter, als Gemeindemitglieder, egal wo wir stehen, fragen wir und hören wir auf das Reden des Heiligen Geistes. Sind wir offen dafür? Sind wir suchend? Sind wir bereit, auf ihn zu hören? Und mit Epheser 5, 18 bis 20 möchte ich gerne abschließen. Das haben wir auch schon am Donnerstag gehört. Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, also ausschweifendem Leben. Ich lasse mich einfach gehen. Sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, heißt es hier. Oder andere sagen, werdet voll Heiligen Geistes. Klare Ansage, werdet voll Heiligen Geistes. Es ist nicht dem Zufallsprinzip überlassen, ob ich heute mit dem Heiligen Geist erfüllt bin oder nicht, sondern ich entscheide mich, ob ich mit dem Heiligen Geist mich erfüllen lasse oder nicht. Wir haben gestern hier eine Gebetszeit gehabt, einen Gebetsabend gehabt, der wunderschön war. Ich habe innerlich ein bisschen gewertet und hatte. Das war, glaube ich, einer der besten Abende, den ich seit der Zeit hier hatte, wo ich angefangen habe. Das war so schön, liebe Gemeinde. Das müssen wir unbedingt wiederholen. Wir haben hier junge Leute stehen gehabt, die wunderbaren Lobpreis gemacht haben. Unsere Herzen waren so bewegt durch den Lobpreis. Und dann haben wir gebetet. Und dann sind unterschiedliche Leute nach vorne gekommen, haben Impulse gegeben, Wort Gottes zugesprochen. Dann wurden wir aktiv an unseren Tischen, haben gebetet, Gott angebetet, Anliegen vor Gott gebracht. Und dann am Ende haben wir gemeinsam ein Abendmahl gefeiert. Und ich habe einfach gemerkt, wie Gottes Geist in meinem Herzen gewirkt hat. Mehrfach war ich innerlich zu Tränen gerührt, obwohl ich nicht so nah am Wasser gebaut bin. Manchmal konnte ich gar nicht reden, weil ich dachte, boah Gott, was ist das gerade hier? Wir erleben dich gerade hier in dieser Mitte. Danke, dass du da bist. Und wir haben gemerkt, wie wir mit dem Geist Gottes erfüllt worden sind und gestärkt worden sind, einfach durch seine Gegenwart, durch sein Wirken. Werdet voll Heiligen Geistes. Wisst ihr, wie wenig Lust ich hatte auf diesen Abend? Ich war so müde an dem Tag. Ich habe sogar verpeilt, hier beim Tischstellen mitzuhelfen. Die Rahel hat dann da alleine das stemmen müssen. Und so motiviert war ich. Aber als ich dann hier war, hat sich alles in mir verändert. Und Samuel auch natürlich. Hat sich alles verändert. Ich bin so bewegt aus diesem Abend rausgegangen. Mein Herz war weit offen für Gottes Wirken, für sein Reden. Und betrinkt euch nicht, heißt es hier. Denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben. Sondern lasst euch von Gottes Geist erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen und Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt. Lobpreis ist ein Weg, eine Methode, um von Gottes Geist erfüllt zu werden. Ja, manchmal, wenn man so das Lobpreisteam sieht oder die Teams sieht, die heben alle so ein bisschen ab, oder? Und dann versuchen sie uns mitzunehmen. Sie haben schon hier, wie lange habt ihr geprobt heute? Eine Stunde davor geprobt. Ihr kommt schon so richtig rein, wir kommen müde aus unserem Bett hier an und die sind voll Heiligen Geistes. Und plötzlich steht er auf und wir, okay, ja. Aber die sind erfüllt. Warum? Weil sie haben Gott gelobt, gepriesen. Ihr Herz wurde weit für das Wirken Gottes. Lobpreis, lobt, heißt es hier. Und dann, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. In eurem Herzen musiziert. Lobt Gott. Das ist ein Weg, ein Befehl sogar von Paulus. Dadurch werdet ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sprecht euch gegenseitig Psalme zu, das Wort Gottes. Und dann Vers 20, indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit und wie ist alles dankt. Ein dankbares Herz, ein Herz der Anbetung ist wie eine Landebahn für den Heiligen Geist in unserem Leben, wo Gott hineinwirken kann, wo Gott reden kann, wo Gott sprechen kann. Lass uns das probieren. Lass uns mal an unserem Gebet ein bisschen arbeiten. Lass uns an unserer stillen Zeit ein bisschen arbeiten. Lass uns mal ein bisschen das Ganze anders angehen. Lass uns mal anfangen zu beten, aber zur gleichen Zeit zu hören, Gott, was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich? Vielleicht wird es sogar frustrierend sein in der ersten Zeit. Mach weiter, bleib dran, Gott wirkt. Er wird reden, er wird in dein Leben hineinsprechen. Und dann trage diese Gabe, die du hast, und vergrabe sie nicht in der Erde. Sondern geh mit dem Glauben in den Alltag hinein und vertraue Gott darauf, dass Gott heute auf der Arbeit, in der Schule, egal wo du bist, dass Gott diese Gabe aus dir herauskommen lässt. Und wenn du seine Stimme wahrnimmst und plötzlich hast du Furcht, dann verleugne dich selbst. Das gibt's auch. Riskiere es. Wenn du es nicht riskierst, wirst du nie herausfinden, ob das gerade ein Reden Gottes in deinem Leben war oder nicht. Wenn du es nicht wagst, wirst du nie herausfinden, ob das gerade die Stimme von Gott war oder nicht. Öffne deinen Mund, riskier es, rede und dann wirst du sehen, was passiert. Also, liebe Gemeinde, das ist das, wozu Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Er ist nicht nur dafür gestorben, dass wir in den Himmel kommen, sondern er ist dafür gestorben, dass der Himmel in uns kommt. Dass er schon in unserem Herzen ist, dieser Himmel, durch seinen Geist, die Gegenwart Gottes. Lass uns voll werden, voll des Heiligen Geistes, damit Gott durch uns wirken kann. Amen. Ich bete noch mit uns. Ja, Herr, ich bitte dich, dass du uns mehr und mehr vom Bühnenchristsein befreist, Herr. Dass wir nicht nur von der Bühne her dienen, sondern dass jeder Einzelne von uns, der deinen Heiligen Geist hat, neu entfacht, diese Gabe in sich selbst entdeckt, diese Gabe mutig lebt. Herr Jesus, Herr, ich bitte dich, dass du uns dass du dich uns offenbarst, Herr. Dass wir dies, was wir in der Apostelgeschichte lesen, dass wir es auch in unserem Leben erleben. Dass du in unser Leben hineinsprichst. Dass du in unser Leben hineinredest. Wir brauchen dein Rema, dein persönliches, direktes Wort. Auch dein Logos, Herr, brauchen wir auch. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns immer mehr veränderst, dass du uns erwächst, Herr. Dass wir lebendig werden durch deinen Geist, durch dein Wort. Schenke uns Mut, diesen Weg mit dir zu gehen. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist jeden Tag aufs Neue und wirke, Herr, und mache deinen Namen groß. Im Namen Jesu. Amen.